Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, Israel setzt auf den Kriegseintritt der USA. Doch US-Präsident Trump will sich erst in 2 Wochen entscheiden, ob die Amerikaner wirklich militärisch eingreifen wollen oder nicht. Jetzt liegt es an Europa, diese 2 Wochen zu nützen. Die ersten Gespräche gibt es. In Genf treffen einander der iranische Außenminister und die Außenminister von Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Möglicherweise ist das so quasi die letzte Chance, die Türe doch wieder aufzumachen, und möglicherweise kann der Iran und dessen oberster geistlicher Führer Ayatollah Khomeini doch noch zum Umdenken bewogen werden. Mein Name ist Karl Wendel. Ich bin jetzt mit Professor Heinz Gärtner verbunden. Er ist Amerika- und Nahost-Experte. Guten Tag, Herr Gärtner.
Grüß Gott, Herr Wendel.
Ja, also wie gesagt, die Amerikaner entscheiden erst in 2 Wochen, wenn überhaupt. Jetzt liegt es an Europa, diplomatisch einen Vorstoß zu wagen. Glauben Sie, dass es erfolgreich sein könnte, mit dem Iran doch noch zu verhandeln?
Erstens muss man mal sagen, Trump hat sich natürlich alle Türen offen gelassen. Also er hat ja nicht gesagt in 2 Wochen, sondern innerhalb von 2 Wochen. Das heißt, es kann auch heute oder morgen sein, dass eine Entscheidung fällt. Aber es kann auch länger als 2 Wochen dauern, weil man weiß ja bei Trump, er kann da ja noch einmal 2 Wochen drauflegen. Also er will natürlich diese Unsicherheit aufrechterhalten. Und wir wissen das von seiner ersten Administration als eine amerikanische Spionagedrohne über Iran oder den Gewässern dort abgeschossen wurde, hat er schon den Angriffsbefehl gegeben und angeblich innerhalb von 10 Sekunden dann abgebrochen. Also das ist möglicherweise eine Sekundenentscheidung, ob er das macht. Zu Genf möchte ich sagen, Trump ist das muss ich leider so sagen, relativ gleichgültig, was in Genf herauskommt und diese Ergebnisse von Genf sind. Er wird seine Entscheidung treffen auf der Basis seiner Überlegungen. Möglicherweise spielen natürlich innenpolitische Motive noch eine Rolle, weil es gibt ja eine Auseinandersetzung innerhalb der USA, ob intervenieren oder nicht intervenieren. Aber die Europäer können nur möglicherweise sozusagen einen Weg vorzeigen, wie Trump sich verhalten könnte, ob sich Trump daran hält oder nicht. Die Europäer selbst haben ja natürlich schon sich auch sehr weit vorgewagt mit der Resolution bei der IAEO, wo der Iran ja verurteilt wurde. Allerdings im letzten Absatz dieser Resolution, die ja verabschiedet wurde, bevor Israel angegriffen hat. Im letzten Absatz steht noch, wir wollen der Diplomatie noch eine Chance geben. Dann ist natürlich Israel zuvorgekommen. Und jetzt versuchen die Europäer natürlich dort anzuknüpfen, wo es diesen letzten Absatz gibt, und noch einmal diplomatisch eine Lösung vorzuschlagen. Und die Europäer haben sehr viel verloren in dem Prozess. Sie waren die Ersten, die damit begonnen haben, 2003. Sie waren dann führend bei der Verhandlung des JCPOA 2015 und haben dann alles, nachdem Trump 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen ist, alles den USA überlassen.
Ja, was würde eigentlich ein Kriegseintritt der USA in diesen Konflikt bedeuten?
Ja, ich sehe da, wenn, das ist ein starkes Wenn natürlich, wenn die USA sich entscheiden würden, einzutreten, so sehe ich nicht, was viele Beobachter glauben, einen begrenzten Militärschlag. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Manche Beobachter sagen, das ist eine reine technische Angelegenheit. Man wirft zwei große Bomben auf Fordow und dann ist diese Anlage zerstört. Man weiß nicht einmal, ob der Iran nicht diese Anlagen schon mittlerweile woanders hingebracht hat, also die Lager, die dort vorhanden sind und die Zentrifugen. Das ist auch nicht klar. Iran ist ein riesiges Land und damit wäre es getan. Also da, wenn die USA eintreten, also in Amerika gibt es so ein schönes Sprichwort, you break it, you own it. Das ist dann der amerikanische Krieg. Nicht? Und Netanyahu wird natürlich nicht, also der israelische Premier wird nicht locker lassen, die USA drin zu halten. Wenn die USA mal drinnen sind, kann nicht der Trump sagen, so, jetzt gehe ich wieder hinaus. Das wird nicht passieren, weil Netanyahu geht in Richtung Sturz des iranischen Regimes. Und er braucht die USA auch dafür. Und da glaube ich, das wird eine lange Verwicklung der USA sein, wenn die USA die Entscheidung treffen, einzutreten.
Vieles an dem Szenario jetzt erinnert eigentlich an die Wochen und Monate vor dem Irakkrieg. Der Irakkrieg, wir wissen es ja alle, hat eigentlich keine Lösung gebracht, außer dass Saddam Hussein, der Diktator, weggebombt und später dann gefasst und verurteilt worden ist. Erwarten Sie, dass Ähnliches passiert, wie es im Irak ist, wo bis heute ein Chaos herrscht, oder zum Beispiel in Libyen, wo man Gaddafi gestürzt hat und trotzdem bis heute keine politische Lösung gefunden hat?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Also wir haben Irak, das Beispiel Irak, wir haben Libyen, wir haben auch Afghanistan. Das ist auch schiefgegangen nach 20 Jahren. Und es wird im Iran wahrscheinlich noch schlimmer sein, weil natürlich der Iran ist ein viel, viel größeres Land. Das ist nicht so, obwohl man gesagt hat, beim Irak, der Geheimdienstchef damals hat gesagt, na Slam Dunk, das ist sozusagen, na das braucht man nur den Ball hineinfallen lassen in den Basketball und dann ist alles getan. Ne? Das war eben nicht der Fall. Das war kein Cakewalk, oder? Sondern wir sehen bis heute die Auswirkungen, wie Sie richtig sagen. Beim Iran wird das so viel länger dauern. Und das ist auch man hat in Irak ja natürlich eine falsche Vorstellung gehabt, dass man sagt, naja, wir kommen und die Bevölkerung wird uns mit Blumen empfangen. Also im Iran wird das nicht so sein, dass da so ein geglätteter Regime-Change erfolgen wird. Also es steht dann nicht plötzlich bereit, ein demokratisches System oder auch ein monarchisches System mit dem Schah-Sohn. Das wird ganz sicherlich so nicht der Fall sein. Also wenn einmal da ein Krieg oder Bürgerkrieg ausbricht, wird es wahrscheinlich einmal eine Zeit lang ein Chaos geben. Das iranische politische System ist ja viel komplizierter, als wir glauben. Es gibt ja nicht nur den Khamenei, den obersten Führer. Es gibt ein sehr, sehr kompliziertes System mit Parlament, Präsidenten, Geheimdienste, Expertenrat, Wächterrat, Militärs, revolutionäre Garden. Das sind alles Machtspiele, die dann einsetzen werden, gegeneinander. Es kann aber auch sein, dass das Land zerbricht und dann haben wir genau das, was eigentlich die USA und Israel verhindern wollten, dass die Nuklearanlagen nicht kontrolliert sind. Da können durchaus Dschihadisten dann versuchen, da Zugang zu bekommen. Der IS wird sich sicherlich wieder einmischen wollen. Es gibt auch die Mujahideen. Also das ist schon eine riesige Gefahr. Also im Moment, so schlimm das iranische Regime ist, aber es kontrolliert die Nuklearanlagen noch. Es gibt ein zentrales System der Überwachung und das ist immer noch die IAEA-Beobachter sind drinnen. Dann, wenn einmal ein Militärschlag kommt, der Iran tritt vorerst mit der Regierung noch einmal aus dem Atomwaffensperrvertrag aus und dann nimmt der Krieg seine Eigendynamik Und das mit dem Nuklearmaterial wird dann eigentlich sehr, sehr viel gefährlicher, als es jetzt ist.
Sie haben jetzt einen Punkt angeschnitten, das Nuklearmaterial. Teile des US-Geheimdienstes sagen, dass die Perser doch nicht so weit waren bei der Entwicklung einer Atombombe. Andere wiederum meinen, da gehört auch der Präsident Israels dazu, Herzog, der ein Interview gegeben hat gestern, und der hat gesagt, es war so, dass der Iran nur noch wenige Wochen, Monate davon entfernt war, doch waffenfähiges Uran zu produzieren. Es gab schon viele Lügen im Vorfeld von Kriegen. Ich erinnere nur an die Chemiewaffenvorwürfe gegen Saddam Hussein vor dem Golfkrieg. Wie sehen Sie das? Was war eigentlich der wahre Grund für den Eintritt Israels in diesen doch hochriskanten Krieg?
Also, alle Informationen, die wir wirklich haben, ist, dass der Iran keine waffenfähige Bombe hat. Zwar sehr nahe dran gekommen ist, aber nicht, weder die politische Entscheidung getroffen hat, noch die technischen Voraussetzungen gehabt hat, sie unmittelbar zu produzieren. Alle 16 amerikanischen Geheimdienste haben das festgestellt, dass es in diese Richtung seit 2003 keine iranischen Aktivitäten gibt. Also das ist eine unmittelbare Gefahr, hat es nicht gegeben. Deswegen ist auch der Einmarsch Israels im Iran von daher gesehen völkerrechtswidrig gewesen, weil keine unmittelbare Gefahr bestanden hat. Natürlich die IAEO, eine Resolution der IAEO, hat festgestellt, dass der Iran sein hochangereichertes Material, die Lager des hochangereicherten Materials seit Februar fast um 50% erhöht hat. Dass er hochangereichert heißt, eben 60%. Laut JCPOA ist dem Iran nur erlaubt 3,75%. Das aber Trump gebrochen hat, das muss man mal auch noch dazu sagen. Und natürlich hat der Iran zunehmend seine Nuklearfähigkeiten ausgebaut. Aber die Entscheidung zu sagen, ist ganz knapp vor der Atombombe, das hat Premierminister Netanyahu eigentlich seit den Anfang der 90er Jahren fast wortwörtlich wiederholt. Einige Monate bis einige Wochen haben wir gehört. Und auch jetzt war er ja nicht sehr, Netanyahu war ja nicht so spezifisch. Er hat auch immer noch gesagt, einige Monate bis einige Wochen entfernt. Also wenn Israel eine Information hätte, dann muss es transparent sein. Ne? Dann muss es transparent sein. Man kann nicht sagen, unser Geheimdienst sagt das. Also Geheimdienste sind auch Teil einer Regierung, eines politischen Systems. Also dann das von daher gesehen. Ist dieser Einmarsch sozusagen, hat andere Gründe, wie Sie auch sagen. Und die Gründe sind offenbar doch für Netanyahu der Iran. Und Netanyahu hat ja auch, ich meine, da musst du sagen, Iran hat immer wieder gesagt, na, Israel ist der zweitgrößte Satan und Israel muss verschwinden, das muss man alles sagen, alles leere Hülsen. Die Bevölkerung hat das überhaupt nicht mehr geglaubt. Das ist so ein Überbleibsel der Revolutionsrhetorik, die man aufrechterhalten hat. Und das hat natürlich Israel auch immer benutzt, um zu sagen, er will Israel vernichten. Aber dazu muss man auch sagen, Netanyahu hat ja auch diese Oktopus-Theorie immer wieder vertreten. Zuerst die Arme abschlagen, das heißt Hisbollah, Hamas, die Houthis und dann den Kopf der Schlange abschlagen. Und wir gehen jetzt an den Kopf. Und das heißt natürlich auch Regime Change, also das heißt Sturz des politischen Systems. Ich glaube, dass das letztlich der Grund für die Intervention der Israels war. Und wie gesagt, also da wird Israel die USA auch brauchen und versuchen, also im Land zu behalten militärisch oder ganz hineinzuziehen, sogar mit Bodentruppen.
Ja, aber wie könnte Israel das dann rechtfertigen, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass eben der Atom, die Atomangst eigentlich nur ein Vorwand war, um eigentlich das Regime wegzubomben, beziehungsweise das Raketenarsenal der Perser zu zerstören?
Also Israel könnte natürlich folgende Taktik anwenden, die Israel schon 1973 angewendet hat, beim Yom Kippur-Krieg, wo Israel wollte, dass die USA ihnen vermehrt zu Hilfe kommen. Und sie hat, der damalige Verteidigungsminister Moshe Dayan hat an Kissinger signalisiert, unsere Existenz ist gefährdet, wir brauchen mehr amerikanische Hilfe. Wir hätten da ja noch, wenn wir den nicht bekommen, wir hätten da ja noch Nuklearwaffen. Das ist natürlich für die USA eine rote Linie, wenn Israel Nuklearwaffen einsetzen würde. Und tatsächlich hat Kissinger dann vermehrte Hilfe genehmigt, hat aber dazu gesagt, na, aber wir wollen, dass sich die Israelis zuerst eine blutige Nase holen. Also so leicht war das damals nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das dasselbe Argument jetzt wieder passiert. Natürlich nicht offen, weil Israel gibt ja nicht zu, dass es Nuklearwaffen hat. Aber das kann natürlich sein, ein Versuch, die USA hineinzuziehen. Und wenn das Regime gestürzt ist, ist eigentlich relativ gleichgültig, ob jetzt diese unmittelbare Bedrohung tatsächlich bestanden hat oder auch nicht. Wie wir auch im Irakkrieg gesehen haben, alle die Begründungen, die es gegeben hat, Saddam Hussein wäre in 9-11 involviert gewesen. Wir werden einen demokratischen Nahen Osten haben, die Massenvernichtungswaffen sind da, alles ist nicht eingetreten, aber Saddam Hussein ist gestürzt.
Ja, doch noch eine Frage zurück in den Iran. Wir sehen den Iran immer wieder so als eine Art monolithisches Staatengebilde. Aber so ist es ja auch nicht. Wir haben sehr viele und sehr große Minderheiten im Iran und viele dieser Minderheiten wollen eine Autonomie. Das sind die Kurden, die Araber und viele andere Gruppen. Was würde passieren, wenn dieses Staatsgefüge zerbricht?
Also zuerst möchte ich sagen, die Iraner sind zuerst einmal Iraner. Und wir haben das gesehen auch bei den Demonstrationen 2022 mit dem Frauenleben Freiheit. Ganz oben bei den Forderungen gestanden hat immer, wir sind ein Iran. Also man wollte sich nicht auseinander dividieren lassen, sowohl was Religionen betrifft, als auch was Minderheiten betrifft. Und das hören wir jetzt auch. Also wenn es jetzt heißt Rally around the flag, im Krieg gibt es eine Einigkeit, so heißt es beim Iran allerdings nicht Rally around the government. Also das Government, die Regierung ist unbeliebt in Iran, keine Frage. Aber wir Rally around Iran, die Iraner werden dann sehr, sehr patriotisch und die Minderheiten stehen dann völlig zusammen, wenn es einen Angriff von außen gibt. Wir haben das erlebt im Iran. Irakkrieg 1980 bis 87, wo alle Minderheiten und alle Religionen plötzlich national gehandelt haben gegen den Irak. Das sehen wir jetzt auch. Wenn das ganze politische System auseinanderfällt, wenn es keine Kontrolle mehr gibt, dann kann es natürlich zu einem Bürgerkrieg auch kommen, so ähnlich wie in Syrien. Dass natürlich dann Minderheiten sagen, es gibt sozusagen keinen Zentralstaat mehr, wir brauchen eine Regierung, eine Administration. Aber das ist eine Situation, die ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen wollte. Das ist schlimmer als das jetzige Regime.
Gibt es auch etwas, was Sie optimistisch in die Zukunft blicken lässt in diesem Zusammenhang, Herr Professor?
Also ich habe damals 2015 und ich war mehrmals auch im Iran und das Nuklearabkommen hat sehr viel geöffnet im Iran. Das Regime ist geblieben, aber es war eben nicht nur ein Nuklearabkommen. Es war eine Öffnung zum Westen, auch Österreich mit dem Präsidenten Fischer hat eine riesige Wirtschaftsdelegation, wo ich dann auch dabei war, hingeschickt, Franzosen. Es war eine Öffnung, kulturell hat sich sehr viel getan damals mit dieser Öffnung. Und damals habe ich gedacht, da gibt es einen langsamen Reformprozess, der auch die Regierung erfassen wird. Das war. Und ich denke sozusagen, dass nur über den Weg eines diplomatischen Abkommens man wieder zu einer Diplomatie zurückkommen kann. Also ich schließe nicht ganz aus, dass Trump, der ja das Abkommen gekündigt hat, weil es ein Obama-Abkommen war und nicht ein Trump-Abkommen, dass wenn es zu einem Abkommen kommt, und Trump kann sich vielleicht, wenn er will, auf die Europäer berufen, na, die wollen auch, wenn er das will, dann könnte es trotzdem zu einem Abkommen kommen, aber die Kompromisse müssen einmal abgesteckt sein. Also Iran muss sagen, keine Nuklearwaffe, was Iran ja getan hat, aber er muss einen gesichtswahren Ausstieg haben, also eine ganz niedrige Iran-Einreicherung wie 3,7% muss ihm zugestanden werden. Aber von da ist es ja ein weiter Weg bis 90%, wo man eine Nuklearwaffe produzieren kann. Also wenn er bei 3,75% stehen bleibt und das eine starke Kontrolle der IAEA gibt, kann ich mir vorstellen, dass so ein diplomatisches Abkommen auch zu einer politischen Öffnung wieder führt, was aber eigentlich mehrere Jahre entfernt sein wird.
Ja, dann danke ich vielmals für dieses Interview. Das war Professor Heinz Gärtner über die Entwicklung im Krieg Israel gegen den Iran und was passieren würde, wenn die Amerikaner tatsächlich in diesen Krieg eintreten sollten.